Fakten einfach mal an. Ne? Patosch vom Hochschulrechenzentrum der Uni Gießen. Hochschulrechenzentrum hört sich schon mal eigenartig an. Es ist eine zentrale Einrichtung. Aber das Präsidium hat sich gedrängelt durch die Mitglieder im Senat und erweiterten Senat, gedrängelt gefühlt, was tun zu wollen oder zu müssen. Und das HZ ist ja für solche zentrale Dinge eigentlich immer ein Ansprechpartner. Das ist der eine Weg, wie ich zu diesem Vortrag oder zu dieser Tätigkeit gekommen bin. Anderer Ansatz ist, ich mache schon seit Jahren Veranstaltungen für das Erstellen wissenschaftlicher Arbeiten mit verschiedenen Werkzeugen, also mit Word beispielsweise oder mit LaTeX. So, es geht um Turnitin. Turnitin ist unser konkretes Produkt, was wir einsetzen. Warum? Das will ich herführen. Es gibt auch hier eine Inhaltsangabe, die kann man ganz schnell überspringen. Und die Zusammenfassung sagt eigentlich, was ich machen will. Warum wir zu diesem Produkt gekommen sind, Anforderungen, Entscheidungsprozesse und auch etwas über den Einsatz. Ne? Nicht vollständig. Ne? Es wird skizziert. Ein paar kurze Zahlen über unsere Uni. Unsere Uni ist für Hessen eigentlich relativ groß. Ne? Ist die zweitgrößte in Hessen. Hat 26.500 Studenten, relativ viele Mitarbeiter und dadurch auch ein günstiges Verhältnis von Professoren zu Studierenden. Also deutlich günstiger als die Goethe-Uni. Professoren haben wir nicht so viele. Ne? Okay, das war jetzt bei uns auch ein Kriterium, warum man irgendwas tun wollte. So, wir haben 11 Fachbereiche, muss man sich nicht genau anschauen, aber man sieht, die sind sehr heterogen. Hier unten der Bereich der Lebenswissenschaften. Ne? Dann kommen so ein paar Naturwissenschaften, Mathematik bis Informatik. Psychologie ist komischerweise, sieht sich selbst in Gießen als Naturwissenschaft. Ne? Und dann kommen hier oben FB01 und 02 Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften und die ganzen Fachbereiche, die irgendwas mit Lehrämtern zu tun haben. Ne? Also die Altphilologien, Sozialwissenschaften und so weiter. Ne? Romanistik, Hispanistik, alles da. Ne? Dazu kommt noch, es gibt verschiedene Zentren und diese Zentren, die können durchaus auch Abschlussarbeiten vergeben. Ne? Da gibt es zwei, obwohl die Uni Gießen keine Exzellenz-Uni ist, hat es aber zwei Exzellenzcluster. Ne? Das ist das GGK und das GGL. Und das ist jetzt noch dazugekommen, das GGS. Das sind also Zentren, wo fachbereichsübergreifend oder fachübergreifend Leute promovieren können oder Arbeiten nach der Promotion machen können. So. Einige dieser wissenschaftlichen Zentren beteiligen sich an dem Einsatz von Turnitin überhaupt nicht. Warum? Das können wir vielleicht nochmal diskutieren. Andere sind sehr aktiv dabei. So, okay. Wir haben also gesehen, 11 Fachbereiche, 11 Zentren. Ja, und das bedeutet letzten Endes eigentlich auch, es gibt eine ungeheure Vielfalt verschiedener Arbeiten. Also man kann gar nicht sagen, das ist jetzt der Standardtyp der Arbeiten, wie es an der Uni Gießen gibt. Gibt es nicht. Es ist gar teilweise noch so schlimm, dass innerhalb eines Fachgebietes unterschiedliche Vorgehensweisen gibt, innerhalb eines Fachgebietes unterschiedliche Wissenschaftskulturen, sagen wir mal Wissenschaftskulturen gibt. Das heißt also, die zitieren anders, ne? Die machen das Literaturverzeichnis anders, es gibt verschiedene Schreibweisen, ne? Und das macht die Sache kompliziert. Ja. Hier unten ist natürlich auch klar, ne? Also wenn man so viele Fachbereiche für verschiedene Zentren hat, wir haben 20 Fächer in Gießen, wir haben aber um die 200 Studiengänge, ne? Verschiedene Studiengänge. Das heißt also eine ungeheure Vielfalt, ja. Und das wird die Sache schwierig machen, deshalb große Unterschiede auch in den Anforderungen für die formale und inhaltliche Gestaltung. So. Jetzt hat irgendwann mal die Uni sich überlegt, oder es gab die Professoren im Senat, erweiterten Senat, haben den Wunsch an das Präsidium herangetragen, es gibt doch Missbrauch. Den gab es immer schon, den Missbrauch. Es gab auch ein, zwei ganz bekannte Fälle in Gießen. Unser ehemaliger und jetziger Außenminister hat in Gießen seine Promotion in Jura gemacht. Ne? Und der geriet auch in Verdacht, plagiiert zu haben. Man konnte ihm nachweisen, dass er vielleicht an manchen Stellen schlampig gearbeitet hat. Ne? Aber schlampig ist ja vielleicht auch ein Defizit, ich weiß. Ne? Okay. Ja, ich denke, hier müssen wir uns nicht drüber lange auseinandersetzen, was ein Plagiat ist. Es gibt ganz viel, das man nachlesen kann. Ich habe mich jetzt mal orientiert an etwas, was Frau Weber-Wulff im Wikipedia geschrieben hat. Ne? Das ist eigentlich die Koryphäe in Deutschland, Professorin an der HDW in Berlin, die schon seit mindestens 8 Jahren über dieses Gebiet forscht und auch relativ viel darüber veröffentlicht hat. Das heißt also, bei meinen ersten Untersuchungen habe ich mich auch an dem orientiert, was sie aussagt. Okay, sie hat also hier auch gesagt, was ein Plagiat ist. Und hier gibt es für mich einen wichtigen Satz. In der Wissenschaft kann ein Plagiat gegen Prüfungsordnungen, Arbeitsverträge der Universität oder Universitätsrecht verstoßen. Prüfungsordnung, klar, wenn das in Prüfungsordnung drinsteht, ne, muss man sich nur noch her überlegen, wie man das Ganze sanktioniert. Ne. Okay, Arbeitsrecht, klar. Nicht immer zieht Forschung und Lehre. Es gab Verfahren, die die Uni angestrengt hat vom entsprechenden Gericht. Die Uni ist durchgefallen, weil der entsprechende Hochschullehrer sich darauf ziehen konnte, dass er Forschung und Lehre betrieben hat. Ja, okay. Es gibt ganz große Unterschiede im Plagiieren, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Also schlampiges Arbeiten bis, und das ist das Allerschlimmste, ne? Das ist dann auch strafrechtlich bewährt. Ne? Und das andere, ja, beschreibt Frau Weber-Wulff genau, wie das aussieht. So, wenn man jetzt also zum Entschluss gekommen ist, gegen Plagiate vorzugehen, dann kommt man auch auf den Gedanken, eine Software einzusetzen. Aber der Einsatz der Software ist nicht alles. Ne? Das muss man eigentlich immer in einem Dreiklang sehen. Viel wichtiger als der konkrete Einsatz ist die Prävention. Ne? Das heißt also, im Vorfeld muss man eigentlich die Kultur, die wissenschaftliche Kultur an der Uni, an der Hochschule entsprechend gestalten. Ja, da haben auch die Dozenten Arbeit und meines Erachtens wird das nicht immer in der notwendigen Stringenz durchgezogen. Ne? So, also Prävention, Detektion, Sanktion. Die Detektion, das ist das, was man abdecken könnte, vielleicht abdecken könnte mit Anti-Plagiat-Software. Und die Sanktion, da muss man sich überlegen, was macht man denn mit einem aufgedeckten Plagiat? Ja. Okay, gehen wir doch mal weiter. So. Die Prävention, es gibt ein paar, meines Erachtens, ein wichtiges Dokument, das ist eins der DFG. Da hat sie die DFG beschrieben, was man machen könnte oder was man tun müsste, beachten müsste, um eine wissenschaftlich korrekte Arbeit zu schreiben. Es gibt auch noch Papiere von der Hochschulrektorenkonferenz und von noch ein paar anderen. Und eigentlich jede Universität hat ein Papier. Bei uns ist es eine Satzung, Satzung der Justus-Liebig-Universität zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis in der Fassung Form 2002. Das ist also schon relativ alt. Ne? Ist bei uns veröffentlicht worden im entsprechenden Regelwerk. Ne? MUK heißt das bei uns. So. Jetzt habe ich noch was zitiert, auch aus Wikipedia. Ne? Frau Weber-Wulff, also eine Koryphäe, die sich auskennt auf dem Gebiet, sagt, Experten raten vom Einsatz der Software ab. Ne? Und sie sagt auch, wie man eigentlich vorgehen sollte. Manche Experten empfehlen deshalb tiefe Sensibilisierung, Förderung der Informationskompetenz, Arbeits- und so weiter. Ne? Klar, erfordert aber vom Dozenten Aufwand. Ne? So, okay, die Sanktionen, guck mal ganz kurz einen Überblick drüber. Es ist bei uns an der Uni noch nicht abschließend diskutiert. Was bei uns im jeden Fall Also im Falle eines Missbrauchs einen denkbaren Verweis, alle niedrigste Stufe, also du hast zu böse, ne? Ja. Dann Annullierung der Prüfungsleistung, schon hart, ne? Androhung des Ausschlusses oder Ausschluss, ja, kann passieren, wenn jemand schon seine maximale Anzahl von Prüfungsversuchen hinter sich hat, ne? Strafantrag ist noch nie passiert bei uns und auch der direkte Ausschluss ist auch noch nicht passiert. Ne? Also was hier schon vor Annullierung der Prüfungsleistung gab es schon. Ne? So, wenn man das aber so macht, wenn man also sagt, ich will Sanktionen haben, dann muss ich auch die entsprechenden Regelwerke ändern. Das bedeutet bei uns Studienordnung ändern und die Prüfungsordnung ändern oder wenn es Rahmenprüfungsordnung, Rahmenstudienordnung gibt, muss man die auch ändern. Ne? Ohne geht nicht. Macht man das nicht, dann hat derjenige, der da des Plagiats beschuldigt wird, durchaus realistische Chancen, vor Gericht durchzukommen. Ne? So, wir haben uns also überlegt, wir wollen das, ne? Und haben versucht, einen Kriterienkatalog zu erstellen. Der Kriterienkatalog, der sah bei uns so aus, aber der mag bei anderen Einrichtungen durchaus ganz anders aussehen. Ne? Also, Sprache der zu prüfenden Arbeiten, wir hatten die Idee, dass man auch Arbeiten prüfen kann, die in anderen Sprachen erstellt sind. Wir haben, das war die ursprüngliche Idee gewesen, muss man dazu sagen, die ganzen Philologien, Kulturwissenschaften, wo durchaus Sprachen in irgendeiner slawischen Sprache, in einer romanischen Sprache geschrieben werden. Was zumindest in den beiden Graduiertenzentren oder drei Graduiertenzentren vorkommt, die Arbeiten werden heutzutage fast grundsätzlich in Englisch geschrieben. Mit einem deutschen Abstrakt. So, also durchschnittlicher Umfang der zu prüfenden Arbeiten. Ja, Bachelorarbeit, Umfang wenige zig Seiten, ne, bis zu einer Habilarbeit, die gegebenenfalls auch mehrere hundert Seiten umfassen kann. Anzahl der zu prüfenden Arbeiten hat man gar keine Erfahrung. Dateiformate der zu prüfenden Arbeiten, das war relativ leicht zu erledigen, sagt der Dozent oder das Prüfungsamt oder bei uns die OB, das ist nämlich der Aufbewahrungsort für digitale Dokumente, grundsätzlich in PDF abgeben. Ne? Damit war das erledigt. Man muss nur noch zusätzlich sagen, dass man nicht irgendein Allerwelts-PDF nimmt, sondern sagt PDF-A oder sowas ähnliches, damit es auch archivierbar ist und auch in einigen Jahren noch nachvollziehbar ist. Und das ist wichtig. So, A der zu prüfenden Arbeiten, ja, Grad der Überprüfung. Wusste man auch nicht. Na? Stichproben, nur in begründeten Verdachtsfällen oder flächendeckend. Wir haben uns von Anfang an gegen die flächendeckende Versorgung oder flächendeckenden Einsatz entschieden und haben uns gesagt, wir wollen es Stichproben oder begründeten Verdachtsfällen machen. Gegen was soll getestet werden? Ja, muss man sich überlegen. Internet, Online-Zeitschriften, eigene Bestände. Alles hört sich ganz toll an. Ich werde nachher sagen, warum es nicht so ganz gut gelaufen ist. Ne? Güte der Berichte, ja, das müssen die Dozenten sagen. So, und das war für uns eigentlich am Anfang etwas ganz Wichtiges gewesen. Alles das, was man da macht, muss verträglich sein mit der Studienlandschaft und Systemlandschaft. Ne? Also Systemlandschaft heißt bei uns LDAP X500, FlexNow. FlexNow ist bei uns ein Prüfungsverwaltungssystem und so weiter. Ja. So, sind die Wahlen mal angegangen und haben uns überlegt, was wollen wir eigentlich, ein lokales System oder ein System, was auf einem entfernten Rechner liegt. Ja, das Eingriff, alle ist egal. Wichtig waren uns Referenzen. Die habe ich auch bekommen. Ne? Für den Einsatz des Systems, für das wir uns entschieden haben, gibt es mehrere deutsche Hochschulen, die das einsetzen und auch eine renommierte Schweizer Hochschule, die Universität St. Gallen, und die setzen das flächendeckend ein. Hat mich erstaunt. Okay. Ein wichtiges Kriterium. Und da könnten wir dran scheitern eigentlich? Oder wir könnten vieles, das, was wir uns überlegt haben, revidieren müssen. Okay, man muss mit dem Anbieter abklären, kann der Einsatz rechtskonform geschehen? So. Rechtskonform kann heißen, es gibt übergeordnete Datenschutzrichtlinien, es gibt europäische Datenschutzrichtlinien oder es gibt eine Vereinbarung, die heißt Safe Harbor Abkommen. Dem haben sich manche amerikanische Firmen angeschlossen, ist ein Schweizer Entwicklung, kann ich nicht sagen, ein Schweizer Papier. Und es gibt Papiere oder es gibt Kriterien, die lokal zu einer Universität sind. Also Datenschutzrichtlinie ist klar, Urheberrecht und Verwertungsrecht. Urheberrecht, ja, das bleibt eigentlich immer bei demjenigen, der die Arbeit gemacht hat. Das Verwertungsrecht ist was anderes. Und da gab es Anbieter, die haben sich durchaus rausgenommen, sie wollen dann frei verfügen über das. Das geht nicht. Aber die nehmen es sich raus. So, Auftragsdatenverwaltung, das ist etwas, was man braucht, wenn man Daten an einen externen Anbieter übermittelt. Das passiert beim Turnitin, passiert das. Da fließen beispielsweise persönliche Daten von Dozenten, Vornamen, Nachnamen und so, ich weiß nicht was noch, an einen Anbieter, dessen Server in Kalifornien steht. So, Turnitin hat aber gesagt, wir richten uns oder wir orientieren uns an Safe Harbor und deshalb wird das gehen. Man muss aber noch einen Vertrag abschließen. Das haben wir gemacht. Auftragsdatenverwaltung und gegebenenfalls, falls intern auch Daten fließen, muss man ein Verfahrensverzeichnis machen. Und Verfahrensverzeichnis ist eine, eine ungeliebte Übung ist das. Da muss man nämlich genau festschreiben, welche Daten fallen an, wo fallen sie an, wer darf was, wann, in welchem Zusammenhang machen. Ja. Und wenn man irgendwas vergessen hat, ja gut. Unser Datenschützer ist sehr pingelig, sehr pingelig. Und das, was er macht, dauert gegebenenfalls auch relativ lange. Das heißt also, man überlegt sich eigentlich schon von vornherein, was man macht und wie genau man es macht. So, ja, das ist so der Werdegang, wie wir ausgewählt haben. Ist unübersichtlich, das Angebot. Deshalb habe ich mich orientiert an Weber-Wulf. Die hat mehrere Veröffentlichungen darüber gemacht. Die Webseiten sind gut gestaltet. Dann habe ich Vorgespräche geführt mit Kollegen und auch Kollegen an anderen Hochschulen und habe einen Fragen- und Antwortforderungskatalog erstellt und an, irgendwo muss man ja sich begrenzen, gesagt, ich nehme die ersten 7 der Weber-Wulfschen Reihung und schreibe die an. 4 haben geantwortet und die wurden dann zur Präsentation in Gießen eingeladen. Ja, dann haben wir noch Zusatzfragen. Basierend auf den Antworten, die wir bekommen haben, Zusatzfragen gestellt und auch Tester-Accounts erbeten. Die Präsentationen waren sehr unterschiedlich und das Interessante war, obwohl wir mit denen früher schon relativ oft Kontakt hatten, der erstgenannte Anbieter hatte mit Abstand die schlechteste Präsentation. Ja. Das war eigentlich mein Lieblingssystem gewesen. Ja, deshalb hat mich das auch ein bisschen traurig gestimmt, aber da waren halt auch bei den Präsentationen waren auch Entscheidungsträger dabei. Und die haben es auch gesehen. Okay. So, der Fragenkatalog, die Präsentation, die Zusatzfragen, der Test hat dann das Präsidium bewegt, dann sich für Turnitin zu entschließen. Und was jetzt unabhängig von diesen ganzen Dingen hier noch dazugekommen ist, Frau Weber-Wulf hat weiter untersucht und hat beispielsweise auch Untersuchungen angestellt über Kollusionen, also wo man quasi bei Hausarbeiten kollektiv von Arbeiten einreicht, Themen alle zum gleichen Thema. Da weiß man, dass man abschreibt, dass da abgeschrieben wird. So, wenn jemand den Fragebogen interessiert, ich habe ihn hier auch da, auch als PDF da liegen, auch was ich formuliert habe als Entscheidungsgrundlage für das Präsidium, habe ich auch hier liegen. So. Okay, wir haben uns entschieden dafür, das Ganze anzulegen, so dass wir, ich fange unten an, studieren haben bei uns keinen direkten Zugang. So. Warum haben wir das gemacht? Das ist für mich eigentlich eine wichtige Sache. Wir haben keine didaktischen und pädagogischen Konzepte, die das wirklich unterstützen. Das kann man machen mit großem Einsatz, wie das die Hochschule St. Gallen macht. Und wir wollten vermeiden, dass personenbezogene Daten der Studierenden an Turnitin übertragen werden. Deshalb bei uns hat man das Ganze kaskadiert und hat gesagt, es gibt einen lokalen Administrator, das bin ich. Dann habe ich für die einzelnen Einrichtungen Subadministratoren eingerichtet und die können dann in ihrem Bereich Dozenten einrichten. Und die Dozenten selbst sollen die Arbeit machen. Die tragen die Kurse ein, stellen Aufgaben, bereiten die Arbeiten der Studierenden vor und reichen sie zur Überprüfung ein, sehen die Berichte ein und interpretieren sie. Und gegebenenfalls muss dann eine Vorlage für das Prüfungsamt oder sonst jemanden geschehen. Ne? So. Das heißt also, bei uns wird es so sein, oder ist es so gedacht, dass die Dozenten Arbeit erledigen sollen. Das war also der Einsatz, gemessen an den Zahlen. Und was muss man eigentlich alles tun noch? Regelungen. Wir haben die Prüfungsordnung geändert. Nee, das stimmt nicht. Ich weiß nicht, ne? Aber es waren andere. Dann aus Datenschutzgründen haben wir gesagt, keine Einreichung durch Studierende. Und eingereichte Arbeiten stehen nicht für Vergleiche zur Verfügung. Die Idee des Datenschutzbeauftragten war, wenn eine Arbeit eingereicht ist und gegen die getestet wird, könnten Rückschlüsse gemacht werden auf das Ergebnis der getesteten Arbeit. Na, also man sieht, da gibt es Plagiate oder Ähnlichkeiten und ja. So, ist ein ganz großer... Wenn man beispielsweise jemand eine Promotionsarbeit schreibt und jemand testet und bekommt als Ergebnis raus, es gibt Ähnlichkeiten. Ne? Dann könnte man beispielsweise Rückschlüsse ziehen auf den Stand der Wissenschaft. Oder das kann durchaus schlimm sein, wenn jemand was ganz Neues macht. Ne? Was ganz Neues macht.
Quasi so eine Vorveröffentlichung.
Genau. Ja, ja.
Okay. Das wäre nur bei DIS natürlich ein Problem, aber jetzt nicht bei
Hausarbeiten-Seminaren. Nee, bei Hausarbeiten-Seminaren ist das kein Problem.
Ganz explizit nur für DIS.
Und Tabellenarbeiten natürlich auch, ja.
Ja, unter Umständen. Aber das könnte man ja, ich will es jetzt nicht aussuchen lassen, könnte man aber jedenfalls ja mit einem Vertrag in der Regel
ja, oder man müsste es eigentlich an der Uni organisatorisch lösen. Das ist nicht die Sache des Anbieters des Systems. Der kann nicht erkennen, das ist jetzt eine Promotionsarbeit, das ist eine Hausarbeit, das kann er nicht erkennen oder das System nicht erkennen. Das müssten wir auch organisieren. Und das ist jetzt auch eine Sache, wo wir unsere datenschutzrechtlichen Regelungen überdenken müssten. Das war daneben. Das war zu eng gesehen, zu eng gegriffen. So, und jetzt hat man noch was gemacht. Und zwar aus Gründen des Datenschutzes, Empfehlungen an Dozenten, die sollten alle Seiten entfernen, die irgendwelche Namen haben. Weil ja die Arbeiten übertragen werden, ne, in die USA. Titelseite, Widmung, Danksagung, die Eigenständigkeitserklärung und so weiter. Und das war eine weitere Empfehlung an Dozenten, Seitenentfernung, die keinen Beitrag leisten. Also Inhaltsverzeichnis, Literaturverzeichnis selbst. Man könnte jetzt den Vorschlag machen, und den habe ich auch gemacht, bin aber nicht durchgekommen, man könnte die Studierenden verpflichten, eine Arbeit abzugeben, die geeignet ist für den Einsatz in Turnitin. Argument des Rechtsdezernats war, dann müsste man auch jemand nachprüfen, dass diese beiden Ausprägungen der Arbeit sind oder zueinander passen. Ne? Ja.
Das müsste da jemand überprüfen.
Ja. Okay. So, was Prävention, es gibt bei uns eine Pflichtveranstaltung in vielen Fächern. Es gibt spezielle Informationsverstand durch ein spezielles Zentrum, das Zertifikat, das ist das Zentrum für sprachliche und berufsfeldorientierte Kompetenzen. Und es gibt eine Broschüre. So. Sanktionen, ja, habe ich vorhin schon mal genannt. Resümee, es gab einen probeweisenden Einsatz. Oh, ich habe März geschrieben. Bis Februar 2014. Sie werden an den Zahlen gesehen, so übermäßig stark war die Resonanz nicht. Na, die war relativ gering. Deshalb wurde der probeweise Einsatz nochmal um ein Jahr verlängert. Und man wird es am Ende evaluieren müssen. Ich selbst habe mir noch keine Gedanken über die Evaluierung gedacht. Das müssen andere tun. Da gibt es eine Stabsstelle am Präsidium dafür, die dafür viel besser geeignet ist. So. Es gibt einige Defizite und Usability-Mängel. Und der letzte Punkt, ohne dass ich ihn jetzt ausgeführt habe. Die datenschutzrechtlichen Einschränkungen, die wir haben, die müssen überdacht werden. Jetzt nochmal darauf zurück. Wir hatten Turnitin ja ursprünglich ausgewählt, unter anderem auch, weil es ein System ist, mit dem man Kollisionen gut beurteilen kann. Und gerade für den Zweck, weil man ja nichts ablegen kann, ne, ist es schlecht jetzt einsetzbar. So, links gibt es, so, jetzt setze ich mich erstmal hin und ich habe noch so ein paar Papiere, die kann ich Ihnen vorstellen. Ja, die Folien stelle ich zur Verfügung, ein bisschen gereinigt mit von Zahlen, die ich eigentlich nicht veröffentlichen möchte. So, das ist Ihr Papier. Wo sind die anderen alle hin? Okay, kein Problem. Das ist auch nichts. So, das ist das Papier der DFG, was sehr interessant ist, auf jeden Fall lesenswert. Den Aufsatz stelle ich zur Verfügung. Es gibt eine Broschüre bei uns, die ist leider recht dünn. Ich kann sie mal vorführen. So, hier habe ich die entsprechenden Mitteilungen. Nennt sich bei uns Mitteilung, das ist eigentlich das Regelwerk der Uni und rührt schon von langer Zeit her. Sicherung guter wissenschaftlichen Praxis. Das ist quasi der Ausgangspunkt, was sicherlich sehr sinnvoll ist, auf das man sich berufen kann. So, Eigenständigkeitserklärung. Und da, das ist jetzt vom Fachbereich 03, Sozialwissenschaften, da steht unter anderem auch drin, ich finde es jetzt nicht auf Anhieb, ich dulde die Überprüfung mittels Anti-Plagiat-Software. Interessante Schreibweise, ne? Andi-Plagiatsoftware, also eine Plagiatsoftware und dann was dagegen. Das ist jetzt bösartig. Ne? Okay. Bitte?
Aber gültig.
Ja. Ja. So, Umgang, das war, wenn es interessiert, dann quasi die Entscheidungsgrundlage für das Präsidium. So, was haben wir noch? Und ich glaube, jetzt sind wir eigentlich am Ende. Ach so. Studienrahmenordnung geändert und da steht auch drin, dass man den Einsatz einer Plagiatsoftware oder Anti-Plagiatsoftware dulden muss. Ne? Ohne geht es eigentlich nicht. Ne? So, das war es eigentlich, was ich vorstellen wollte. Ja.